Ich will mich am Anfang kurz vorstellen. Guido Baltes heiße ich. Manche hier kennen mich, weil ich eigentlich auch aus dem Christustreff bin, aber nicht aus diesem hier in Marburg. Das heißt das eigentlich auch. Aber seit 4,5 Jahren bin ich zusammen mit meiner Frau Steffi im Christustreff in Jerusalem. Wir haben ja dort ein kleines Haus an der Via Dolorosa, wo wir mit einem kleinen Team vom Christustreff wohnen und leben und beten und arbeiten. Wir sind im Moment zu fünft. Und Steffi und unsere drei anderen Mitarbeiterinnen im Moment sind zurzeit in Jerusalem. Und der Fritz und die Conny, nach der eben schon gefragt wurden, die sind gestern auch in Jerusalem angekommen. Die sind zurzeit mit einer Gruppe von Medizinern dort und machen eine medizinische Abenteuerwanderdienstreise. So. Okay, das Thema, das seht ihr schon, Hosianna, Jesus, der Messias. Eine der Dinge, die ich in Jerusalem mache, neben anderen Dingen, die wir bei uns im Haus machen, offene Abende, auch donnerstagsabends zum Beispiel einen kleinen Gottesdienst, so ähnlich wie hier. Eine der Dinge, die ich mache, ich forsche ein bisschen im Bereich Theologie. Ich bin Theologe von Beruf und forsche an einer Forschungsarbeit zum hebräischen Hintergrund des Neuen Testamentes. Und die, die jetzt innerlich schon mit dem Kopf schütteln und sagen, nein, das muss doch aramäisch heißen, denen sei es nochmal gesagt, ich meine wirklich hebräisch. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben das gestern im Forum Theologicum besprochen. Die Frage, hat Jesus eigentlich hebräisch gesprochen? Ich glaube ja, und ich glaube, es gibt gute Gründe. Und einer der guten Gründe ist das Thema heute Abend. Das kann einem auch nur im Christustreff und in einem passieren, dass man ein Predigtthema bekommt, das aus 4 Worten besteht und 3 davon sind hebräisch. Das muss man sich mal, wir sind das schon so gewöhnt. Jesus kennt man, Hosianna kennt man, Messias kennt man. Das ist quasi alles schon in die deutsche christliche Sprache übergegangen. Aber das sind 3 hebräische Worte. Hosianna, Jesus und Messias. Alles schon ein bisschen eingedeutscht, ja. Hosianna heißt das im Hebräischen. Jeshua statt Jesus und Mashiach. Aber es ist im Prinzip das Gleiche. Also, was hat das mit diesen Worten auf sich? Darum soll es heute gehen. Und das ist Teil einer Predigtreihe, die wir in den nächsten 4 Wochen durchmachen. Und da geht es um lauter solche Fremdworte, die man im Christlichen irgendwie gebraucht, aber sich wundert, was sie vielleicht bedeuten. Nächste Woche geht es also mit Aramäisch weiter. Da geht es um Maranatha. Die Woche drauf wird's Griechisch. Kyrie eleison. Und dann wird's nochmal Hebräisch. Also das Hebräische überwiegt auch hier. Halleluja. So. Aber heute geht es um Hosianna. Hosianna, was heißt das eigentlich? Hosianna ist ein Wort, das 2-mal in der Bibel vorkommt. 1-mal davon ganz prominent in einer Geschichte des Neuen Testamentes, die jetzt auch sehr gut in die vorösterliche Zeit passt, nämlich der Einzug Jesu in Jerusalem. Wir finden das, wer das nachblättern will, Matthäus 21 ab Vers 1. Ich habe den Text mal hier vorne zum Mitlesen. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus 2 Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Damit ist gemeint ein Prophet aus dem Alten Testament. Das kann man also dort auch nachlesen. Sagt der Tochter Zion, Tochter Zion ist eine Umschreibung für Jerusalem. Also sagt zu Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Sanftmütig, und er reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge, Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet, breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Bitte das einmal merken. Sie hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, und jetzt kommt das Wort, um das es geht, Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Psalm, den wir eben gehört haben. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, das zweite Wort aus dem Titel. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Soweit der Bericht von Jesus, vom Einzug Jesu in Jerusalem. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Bericht darüber. Das haben wir ja oft in den Evangelien, dass die Dinge mehrfach bezeugt sind und teilweise ein bisschen verschieden. Was zeigt, dass da verschiedene Leute Verschiedenes gesehen haben und auch unterschiedliches berichten, was aber alles sein nebeneinander geschehen sein kann. Und bei Johannes hört sich das Ganze so an. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme. Ah, na toll, da fehlt was. Aber wahrscheinlich riefen sie, ich muss mal gerade gucken, ich habe das auch hier im Original. Genau, hörten das, nahmen sie Palmzweige, das ist das Entscheidende eigentlich, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt in den Namen des Herrn, der König von Israel. Ja. Ich wollte das nur erwähnen, weil bei dem anderen hieß es, sie hieben Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Boden. Hier nehmen sie Palmzweige und das sind vielleicht zwei verschiedene Sorten von Zweigen. Da kommen wir gleich noch zu. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Soweit also die beiden Berichte und ich habe mir gedacht, damit wir uns richtig vorstellen können, wie das vielleicht damals ausgesehen hat, das muss ja eine turbulente Szene gewesen sein, nehme ich euch mal mit nach Jerusalem. Wir haben nämlich das Glück, dass jedes Jahr in Jerusalem am Palmsonntag, das ist der Sonntag vor Ostern, dieser Einzug in Jerusalem live nachgefeiert wird. Man erinnert sich daran, mit einem großen Umzug, da kommen also Tausende von Leuten aus der ganzen Welt nach Jerusalem, gehen auf diesen Ort Betfage auf dem Ölberg und von dort aus ziehen sie dann mit Palmzweigen und Bachweidenzweigen, auch hier zwei verschiedene Zweige, ziehen nach Jerusalem ein. Und da kommt also alles zusammen, was man sich so vorstellen kann. Arabische Pfadfinder mit Trommeln und Trompeten und Dudelsäcken, franziskanische Mönche, philippinische Pfingstler, deutsche katholische Pilger, Lobpreislieder, gregorianischer Gesang, alles durcheinander und dann ziehen die alle nach Jerusalem ein. Und da würde ich euch gerne mal live mit hinnehmen. Ich habe ja 3 Minuten, das ist ganz schön lang, aber es lohnt sich, sich das anzugucken. Vielleicht können wir die Lichter ein bisschen runterfahren, wenn wir das dürfen, dann kann man es etwas besser sehen und den Ton andrehen, falls es noch nicht so ist und dann nehmen wir euch mal mit nach Jerusalem. Also das sind die Pfadfinder, von denen ich redete, in allen Altersgruppen. Das ist alles mit so einer kleinen Fotokamera gefilmt, also deswegen wundert euch nicht über Ton und Bild. Manche erkennen vielleicht das ein oder andere Lied. Da haben wir ein Hosanna auch. Da kommen die franziskanischen Mönche. Da unten sieht man Jerusalem im Hintergrund. Jetzt kommen wir zu den Philippinen. Das sind die katholischen Pilger aus Polen. Jetzt geht es schon wieder zurück auf bergauf Richtung Stadt. Und da hinten ist dann das Stadttor. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, hieß es eben in dem Psalm. Okay, das waren die Geschwister aus Südamerika am Ende. Die singen auch immer unter unserem Haus besonders laut. Okay, also so ähnlich stelle ich mir das vor. Zur Zeit Jesu, Umzug, Tumult, Gesänge, Palmzweige, Bachweidenzweige. Und jetzt frage ich danach, was hat das alles zu bedeuten? 3 kurze Hinweise zu diesem Wort. Das erste ein Psalm, das zweite ein Fest, das dritte ein Wortspiel. Dann verstehen wir vielleicht etwas besser, worum es hier geht. Das erste ein Psalm. Wir haben eben den ganzen langen Psalm 118 gehört und vielleicht ist manchen aufgefallen, wie dieser Psalm im Grunde einen ganzen Weg beschreibt, aus dem Lobpreis, danket dem Herrn, denn er ist gut und seine Güte währet ewiglich, hinunter in das Leiden. Ich werde umringt, sie stoßen mich zu Boden, sie stehen um mich herum und spotten, alle meine Feinde sind gegen mich. Und wieder hinauf in die Überwindung oder den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben, die Werke des Herrn verkündigen. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe. Ich will den Herrn loben, denn er ward mir zum Heil, er ward mir zur Hilfe. Und in diesem Psalm, in der Mitte, kommt dieses Wort, O Herr, hilf, O Herr, lass wohl gelingen. Manche kennen das vielleicht, weil die Eltern das manchmal gesagt haben, wenn wir uns besonders dumm angestellt haben. O Herr, hilf. Und dieses Wort, O Herr, hilf, da steckt im Hebräischen dieses Wort Hosianna. Hilf doch, Hoshiana. Hoshia heißt hilf, na heißt bitte, 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 bitte doch. Ja? Und da kommt dieses Wort Hoshiana her aus diesem Psalm. Das ist auch das einzige Mal, außer beim Einzug Jesu nach Jerusalem, wo es in der Bibel vorkommt. Das ist also ein erster Hinweis darauf, was es mit diesem Wort auf sich haben könnte. Es ist so ähnlich, ein ähnlicher Ruf taucht öfters in der Bibel auf und immer als ein Anruf der Hilfe an den König, der einzieht, der kommt. Man könnte auch in den Saal des Königs gehen und dort rufen, Hoshia, hilf mir, König. Du bist doch hier zuständig. Du bist doch der, der helfen kann. Und jetzt hilf mir doch. Und das wird also hier angesprochen. Das zweite, was hier drin steckt, ist ein Fest. Es gibt in Jerusalem, und das gab es auch damals schon, das Laubhüttenfest einmal im Jahr, im Herbst eigentlich. Und das ist ein Fest, was sehr viel mit Palmzweigen und Bachweiden zu tun hat. Und auch mit Hosianna. Also hier haben wir zum Beispiel im jüdischen Viertel einen Stand, da werden da hinten, also ganz hinten sieht man Bachweidenzweige und dann werden so zitronenähnliche Früchte verkauft. Hier sind nochmal diese Zweige. Nee, das sind jetzt die Palmzweige. Es gibt aber auch Bachweiden. Und das ist das Laubhüttenfest. Und bei diesem Laubhüttenfest war Folgendes üblich. Es ist hier eine Beschreibung in der jüdischen Mishnah. Das ist ein alter jüdischer Text. Es gab einen Ort unterhalb von Jerusalem mit Namen Moza. Dorthin gehen die Leute am Laubhüttenfest und sammeln junge Bachweidenzweige. Diese breiten sie auf dem Boden aus, rings um den Altar im Tempel. Dann beugen sie ihre Häupter zum Altar hin und blasen das Shofar, das ist so ein Horn. Einmal kurz, einmal lang, einmal kurz. Jeden Tag zieht man so einmal um den Altar herum und ruft dabei, Hosianna, o Herr, hilf! Hosianna, o Herr, hilf! Und am siebten Tag des Festes zieht man siebenmal um den Altar. Und dieser Tag heißt deswegen auch das große Hosianna oder das vielfache Hosianna, wenn man da siebenmal geht. Also ich habe gemerkt, Bachweiden, die hat man abgeschnitten und auf den Boden gelegt um den Altar. Und dann gibt es noch eine andere Beschreibung. Rabbi Akiva sagte, ich habe selbst gesehen, wie Rabbi Gamaliel und Rabbi Joshua zusammen mit allem Volk die Palmzweige schwenkten. Und zwar genau an dieser Stelle des 118. Psalms, an der es heißt, Hosianna, o Herr, hilf. Also hier haben wir auch zwei Sachen. Das eine sind die Bachweiden, die abgeschnitten werden und auf den Boden gelegt werden um den Altar. Und das andere sind die Palmzweige, die geschwenkt werden. Und vielleicht erkennt ihr es wieder. Das ist das, was die Leute gemacht haben, als Jesus nach Jerusalem kam. Die einen haben Zweige von den Bäumen abgeschnitten und auf den Boden gelegt vor Jesus. Und die anderen haben Palmzweige geschwenkt. Und das könnte uns also auch helfen, etwas zu verstehen, was hier passiert. Das war natürlich gar nicht zum Laubhüttenfest. Das war ja kurz vor dem Passafest. Aber die Leute haben irgendwie gesagt, hier ist ein unzeitiges Laubhüttenfest. Wir machen das, was wir sonst im Laubhüttenfest machen. Warum? Das Laubhüttenfest war zum einen eine Erinnerung an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und durch den Durchzug durch die Wüste. Wir sind auf dem Weg durch die Wüste und warten auf den Einzug ins gelobte Land. Und deswegen war das Laubhüttenfest auch immer ein Fest der Erwartung des Messias. Ja, so wie wir auf das gelobte Land zugehen und warten, dass wir ins gelobte Land hineinkommen, so warten wir auf die Zeit des Messias. Und in der Tradition wird auch die Geburt oder das Kommen des Messias für das Laubhüttenfest erwartet. Und was die Leute offensichtlich hier gemacht haben, ist gesagt, das ist jetzt offensichtlich passiert. Da ist er. Und dann sind sie raus und haben gesagt, das, was wir sonst immer beim Laubhüttenfest am Altar machen, das machen wir jetzt um Jesus herum, um zu sagen, dieser Messias, dieser Retter, auf den wir warten, der ist jetzt offensichtlich da. Hier haben wir nochmal ein Bild. Da hinten ist so eine Laubhütte in Jerusalem. Und das dritte zum Verständnis, ein Wortspiel. Jesus war ein Wort, ein Name, mit dem man sehr schön Wortspiele machen konnte. Das bedeutet nämlich übersetzt Jesus, Jeshua, Hilfe oder Rettung oder Retter. Und schon vor seiner Geburt hat man darüber Witze gemacht oder zumindest Wortspiele. Nämlich der Engel sagt zu Josef, die Maria wird einen Sohn bekommen und du sollst ihn Jesus nennen, also nenne ihn Hilfe, denn er wird seinem Volk helfen. Oder nenne ihn Retter, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So steht es in Matthäus 1, 21. Und später gab es nochmal so ein Wortspiel, als Jesus am Kreuz war. Da haben die Leute gerufen, hilf dir doch selbst, wenn du schon Hilfe heißt, sozusagen. Ja? Also stell dir vor, du würdest mit dem Namen Hilfe durch die Gegend laufen oder Rettung. Ja? Dann würden alle immer so einen Spaß machen. So, rette dich doch oder rette uns doch oder nenne ihn doch Rettung. Ja? Und genau das passiert jetzt auch hier. Ja? Man sieht für manche den ähnlichen Klang. Jeshua heißt Hilfe. Hoshia ist ein bisschen verwandt, heißt hilf doch. Und die Leute sagen sozusagen, wenn du schon Hilfe heißt, dann hilf doch auch. Wenn du schon Rettung heißt, dann rette doch auch. Ja? Also dann bist du auch der Retter. Und sie haben diesen Psalm zitiert, 118, in dem es an einer Stelle heißt, ich will dem Herrn danken, denn er wurde mir zur Hilfe. Und da steht auch im Hebräischen dieses Wort Jeshua. Also man könnte auch sagen, ich will dem Herrn danken, denn er wurde für mich Jesus. Ja? Und damit haben die Leute offensichtlich damals so ein bisschen ein Wortspiel gemacht und haben darauf angespielt, dass Jesus schon in seinem Namen das Anzeichen dafür trägt, dass dieses Hosianna bei ihm Realität wird. Also, was geschieht hier? Ein Psalmwort wird umgedeutet. Man liest diesen Psalm von dem Menschen, der den Weg geht, durch das Leiden hindurch in den Sieg, wo die Rettung Gottes deutlich wird. Viele Anspielungen sind in diesem Psalm auf Jesus gedeutet worden. Zum Beispiel, gelobet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das haben sie hier gerufen, als er nach Jerusalem einzog. Oder der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist einer der meistzitierten Verse im Neuen Testament, weil man gesagt hat, das ist auch aus dem gleichen Psalm. Also dieser Psalm wird auf Jesus gedeutet und gesagt, dieser Retter, der hier beschrieben wird, der durch das Leiden hindurch geht in den Sieg, das muss doch wohl Jesus sein. Das Zweite, was passiert, ein Fest wird verschoben. Das Fest, was eigentlich im Herbst war, wird jetzt im Frühjahr gefeiert, weil man sagt, jetzt ist es da, auf das, was wir immer gewartet haben. Und das Dritte, ein Helfer ist gefunden. Ja? Man sagt also, der Helfer heißt, der ist der versprochene Helfer, der Messias, der Gesalbte Gottes. Messias, das ist das dritte hebräische Wort im Titel. Jesus, Hosianna, Jesus, der Messias. Messias heißt so viel wie der von Gott Beauftragte, Bevollmächtigte, mit Macht Ausgestattete, mit Zuständigkeit Ausgestattete. Der von Gott gesandte Retter. Und das ist offensichtlich jetzt Jesus. Bis dahin also zur Erklärung von unbekannten Worten. Was machen wir jetzt damit? Das ist für uns ja so ein bisschen Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Jesus, der Messias, das hört sich irgendwie so selbstverständlich an, dass wir denken, naja, das glauben wir halt als Christen. Die Frage ist aber, ob wir es wirklich in dem umfassenden Sinne glauben, wie es mit dem Wort eigentlich gemeint ist. Ja? Wir sind ja in der Bibelauslegung oft so, dass wir sagen, ja, die Juden damals, die haben so eine spezielle Vorstellung gehabt von Messias, nämlich nur, dass es ein politischer Widerstandskämpfer sein würde. Aber Jesus war ja dann doch viel größer, der war ja dann doch der Retter der Welt. Ich glaube gar nicht, dass das so ist. Ich glaube auch, wenn wir wirklich ernst nehmen, was die jüdische Überlieferung sagt über den Messias, dann ist das Bild dort fast noch umfassender als bei uns. Nämlich wirklich der Retter der ganzen Welt. Und einer der Dinge, die wir immer wieder hören in Jerusalem im jüdisch-christlichen Gespräch, ist, dass die Leute uns sagen, wenn Jesus der Messias gewesen wäre, dann hätte er die Welt viel radikaler verändert. Dann müsste die Welt auf den Kopf gestellt worden sein. Und die Tatsache, dass immer noch so viel in der Welt kaputt ist, lässt uns daran zweifeln, dass er wirklich der Messias ist. Und dann frage ich mich manchmal, glauben wir das eigentlich als Christen, dass Jesus der Retter für die ganze Welt ist? Oder ist unser Bild vom Messias so ein bisschen so eingekirchlicht? Ja? Jesus ist zwar der Messias für meine Seele, so dass ich in den Himmel komme, ja? Aber für den Rest der Welt ist er nicht zuständig. Ich glaube, dass wir manchmal unser Bild von dem, was Messias bedeutet, sehr, sehr verkürzt haben. Er ist wirklich von der Bibel her und auch von der jüdischen Tradition her der Retter für die ganze Welt. Der, der Tränen und Schmerz ein Ende macht. Der, der die Armut beseitigt. Der, der die Ungerechtigkeit aufhebt. Der, der eine bessere Welt bringt. Wenn wir uns dagegen umschauen in unserer Welt, mal ein paar statistische Daten hier. 1 Milliarde Menschen, 1 Milliarde Menschen, also jeder Sechste, pro Bank einer in der Welt, lebt von weniger als $1 pro Tag. Ebenso viele Leute, 1 Milliarde Menschen, haben kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung. Und jetzt ist die Frage, glauben wir wirklich, dass Jesus der Messias ist, der Retter, der für diese Probleme zuständig ist? Oder denken wir, dafür sind die Politiker zuständig oder die UNO oder sonst irgendjemand? Oder sagen wir, nein, das ist Jesus ein Herzensanliegen und da müssen wir aktiv werden als Jesus-Leute. Das bedeutet es, dass Jesus der Messias ist, dass er uns gebrauchen will, um daran etwas zu verändern. 12 Millionen Kinder in Afrika haben ihre Eltern durch AIDS oder andere Krankheiten verloren. Was bedeutet es, dass Jesus der Messias ist, auch für diese Kinder, der von Gott bevollmächtigte Helfer? Jedes Jahr wird eine Fläche Regenwald abgeholzt, die etwa, wie ist das, 2,5-mal so groß ist wie Österreich. Die Rodung hat sich in Brasilien in den letzten 3 Jahren vervierfacht. Ist das was für Öko-Freaks oder ist das was für Jesus, den Messias der Welt? Oder sind Jesus Bäume egal und unser Klima? Tierarten. 16.000 Tierarten weltweit sind vom Aussterben bedroht. Ist Jesus der Messias dafür zuständig oder sind die Tiere auch nicht so wichtig? Wir könnten jetzt weitergehen. Wir können über abtauende Gletscher, die abtauende Antarktis reden, über Grönland. Hier sind so die Bilder, die man kennt. Auch diese schönen Grafiken habt ihr vielleicht auch schon in irgendwelchen Filmen gesehen. Die Klimaveränderung. Sind das Themen, die wir als Christen überhaupt auf dem Schirm haben, wenn wir an Jesus den Retter glauben? Würden wir zu Jesus rufen, o Herr, hilf doch. O Herr, lass wohl gelingen. 30 bewaffnete kriegerische Konflikte in der ganzen Welt gibt es derzeit. In vielen sind Kindersoldaten mit eingespannt. 10 Millionen Flüchtlinge sind weltweit auf der Flucht und suchen nach Heimat. Sind das Themen, über die wir mit Jesus, dem Retter, reden? Sind das Themen, wo wir zu ihm rufen, Hosianna, Hosianna, hilf doch, rette doch? Sind das Themen, wo wir uns als Christen einklinken und sagen, da sind wir als Messias-Leute mitgefragt? Und ich möchte euch an dieser Stelle einladen, zu einer kurzen Zeit, 3 Minuten, kurz aufzustehen und euch 2, 3 Leute in eurer Umgebung zu suchen und jetzt Hosianna zu beten. Nämlich für diese Dinge, über die ich gerade geredet habe. Manche sind das gewöhnt, manche nicht. Wenn ihr das nicht gewöhnt seid, müsst ihr das nicht mitmachen. Kein Problem. Aber die bereit sind zu beten, vielleicht steht ihr einen Moment auf. Dreht euch kurz zueinander und greift euch eine von diesen Sachen raus und betet, Hosianna, o Herr, hilf. O Herr, du bist der Retter, du bist der, der retten kann. Und lasst uns diese Dinge vor Gott bringen. Jesus, du bist der Retter der Welt. Du bist als ein Retter in diese Welt gekommen. Und so rufen wir zu dir, dem Messias. Du bist der bevollmächtigte Gottes. Du bist der, dem Gott beauftragt hat, das Heil in diese Welt zu bringen, Herr. Und wir beten für die Menschen, die wir eben gesehen haben. Wir beten für diese geschundene Welt. Wir beten für unseren Planeten. Und wir beten um deine Hilfe. Hosianna, o Herr, hilf. Zeige dich als Retter. Zeige dich auch durch uns als Retter in dieser Welt. Lass uns diese Welt nicht aufgeben, sondern lass uns zu denen gehören, die mit dir, die dir den Weg bereiten, mit dir in diese Welt einziehen, um von deiner Rettung zu erzählen. Amen. Jesus der Messias? Fragezeichen. Glauben wir das wirklich, dass Jesus der Retter ist? Ist unser Bild von Messias nicht manchmal zu klein, zu intern, zu mittelmäßig? Glauben wir noch an diesen großen Retter, der die ganze Welt im Blick hat? Und gleichzeitig die Frage, ist unser Bild von Messias nicht manchmal zu mittelmäßig und nicht klein genug? Das ist die andere Frage. Denn dass Jesus der Retter und der Messias ist, ist nicht nur eine globale Angelegenheit, sondern es ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Und auch da haben wir Jesus manchmal so in eine kirchliche, dogmatische Ebene geschoben, die weit weg ist von unserem eigenen Leben. Aber auch das heißt, dass Jesus als der Messias kommt, dass er hineinzieht in dein Leben. Und dass er sagt, deine kleinen Probleme, die vielleicht dir klein erscheinen im Gegenüber zu den globalen Problemen, aber auch dafür bin ich gekommen. Ich will auch in deinem Leben der Messias sein, der Retter. Und da ist auch die Frage, glaubst du das, dass Jesus Gottes Bevollmächtigter ist für dein persönliches Leben? Kannst du Hosianna zu ihm rufen, wenn es um deine persönlichen Geldsorgen geht? Kannst du Hosianna rufen, wenn es um die Prüfung geht, die du in 2 Wochen hast und wo du kein Land siehst? Kannst du Hosianna zu ihm rufen, wenn es um deine zerbrochene Beziehung geht? Oder die, die vielleicht gerade angefangen hat? Ist Jesus dafür zuständig? Ist Jesus der Messias, Gottes Bevollmächtigter für deine Krankheit? Kannst du ihn daran lassen? Ist Jesus der Messias Gottes für deine Verlorenheit? Wenn du nicht weißt, wohin mit deinem Leben, wenn du vielleicht mit Gott überhaupt keinen Draht hast, wenn du zufällig hierhin geraten bist oder vielleicht Gott mal gekannt hast und jetzt irgendwie denkst, ich bin so weit weg von ihm, wo ist er geblieben? Glaubst du, dass Jesus gekommen ist, um auf seinem Esel mitten rein zu reiten in dein Leben und zu sagen, ich bin der, der helfen kann? Und kannst du zu ihm sagen, o Herr, hilf, Hosianna, hilf mir doch. Wenn du schon Jesus heißt, dann komm doch auch als Jesus, als Retter in mein Leben. Ich möchte auch jetzt euch nochmal einladen zu einer Gebetszeit, aber anders als gerade. Ich würde euch einladen, dass wir nochmal aufstehen und dass du vielleicht, wenn du gerne Hosianna ganz persönlich sagen möchtest, einfach deinen Weg hier vorne durch den Gang findest oder an den Seiten vorbei nach hier vorne und dass wir ganz persönlich für dich beten. Dass wir zusammen Hosianna rufen zu Jesus, dem Messias, der auch für dein persönliches Leben der Retter ist. Also denke nicht zu klein von Jesus. Er ist der Retter der Welt. Ihm sind die globalen Fragen nicht unwichtig. Aber denke auch nicht so fern von ihm, dass er nicht jetzt dich sehen und berühren könnte. Lasst uns aufstehen, ich möchte euch einladen. Und dass die, die gerne persönliches Gebet möchten, jetzt einfach schon während ich bete, nach vorne kommen. Wir werden dann mit Liedern weitermachen und ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Kommt ruhig jetzt schon, hier sind Leute, die für euch beten, mit euch beten. Jesus, danke, dass du als Retter gekommen bist, auch in mein kleines Leben. Und dass du genau weißt, was mich beschwert. Du weißt, wo ich deine Hilfe brauche. Und jetzt rufe, Hosianna, Herr, hilf. Komm du als der Retter. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt die Herzen berührst. Und dass du die zu dir rufst, die jetzt deine Hilfe brauchen. Hosianna, du bist der Retter. Danke dafür, Jesus.